Heute kommt Antons Präsidentenbericht zuerst. Es ist wohl das letzte Mal, denn wenn wir uns Anfang Dezember das nächste Mal treffen, dann ist die Wahl schon gewesen.
Das hatte ich vor einem Monat auch gedacht, aber nun hat sich doch sehr vieles ereignet, was die Wahl und insbesondere das Wahlergebnis beeinflussen kann.
Jetzt rede mal bitte nicht von den dummen Sprüchen, die der Trump vor langer Zeit beim Fußball oder war es Baseball von sich gegeben hat.
Das Volk hat sich darüber aufgeregt, aber wir lassen mal diese Geschichte auf sich beruhen. Aber es wird ihm viele Stimmen bei den Wählerinnen kosten. Aber auch bei der Clinton hat sich wieder etwas ereignet, was ihr ebenfalls Stimmen kosten wird.
Doch nicht wieder irgendetwas mit E-Mails?
Genau das ist es. Aber Einzelheiten sind da noch nicht bekannt.
Hat man bei ihr noch mehr offizielle E-Mails von ihrem privaten Server entdeckt?
Die Sache ist viel schlimmer. Ihre Beraterin im Wahlkampf, Huba Abedin, ist mit Anthony Weiner verheiratet, der wegen einer Affäre mit einer 15-Jährigen in einer Untersuchung durch die FBI steckt.
Das hat doch sicher nichts mit der Clinton zu tun.
Nein, das nicht. Aber auf dessen Computer, der wird von ihm und von seiner Frau benutzt, entdeckte die FBI offizielle Mails, die von dem privaten Server der Clinton gekommen waren.
Vielleicht hat die Clinton die beiden zu einem Abendessen eingeladen.
Das ist wieder typisch, die Friederike denkt immer nur Gutes. Da hört ihr mal an, was die dänische Zeitung Berlingske Tidende dazu meint. Bekannt ist nur, dass eine Reihe weiterer E-Mails aufgetaucht sind. Aber der Fall macht erneut die Problematik dieser Präsidentschaftswahl in den USA deutlich. Keiner der Kandidaten vermag zu überzeugen.
Und was wirft diese Zeitung nun der Clinton vor?
Als Außenministerin hat die Clinton nicht nur ein privates E-Mail-Konto, sondern auch einen privaten Server verwendet. Und nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt wurden Zehntausende Mails gelöscht. Man bekommt das Gefühl, dass Berufliches und Privates miteinander vermischt wurden, womöglich mit dem Ziel der Bereicherung.
Das klingt ja ganz schlimm. Aber da die FBI noch gar nicht bekannt gegeben hat, um was für E-Mails es sich handelt, sollte ja vielleicht auch die dänische Zeitung mit solchen Anschuldigungen vorsichtig sein.
Aber es wird doch den Wahlkampf beeinflussen. Eigentlich sollten solche Ereignisse nicht gerade so kurz vor der Wahl bekannt gemacht werden.
Wie ist denn das in den USA? Bei uns gibt es ja die Briefwahl. Wenn du am Wahltag nicht da bist, dann kannst du vorher die Wahlunterlagen bekommen, ausfüllen und kostenlos an das zuständige Wahlamt schicken.
Jetzt willst du wissen, wie das in den USA ist?
Natürlich, denn in den USA ist ja vieles anders als bei uns.
Wie bei vielem ist es in den USA sogar von Staat zu Staat unterschiedlich.
Und woher weiß der Wähler, wie es nun gerade in seinem Staat ist?
Das weiß ich doch nicht. Doch, halt mal, da habe ich eine große Tabelle gesehen, in der zwar nicht die Regeln für jeden Staat, aber zumindest der Zeitraum für jeden Staat angegeben ist, in dem eine Briefwahl möglich ist. Early Voting heißt das in den USA.
Ab wann geht das denn zum Beispiel in Florida?
Dort beginnt das Early Voting 10 Tage vor dem eigentlichen Wahltag, endet aber am 3. Tag vor der Wahl. Warum hast du gerade nach Florida gefragt?
Florida? Das fiel mir gerade so ein. Warum fragst du?
Weil gerade in Florida im Jahre 2004, dem ersten Jahr mit Early Voting, ein ziemliches Durcheinander war.
Wieso Durcheinander?
Schon im ersten Jahr wollten mehr als 1 Million Wähler in Florida das Early Voting nutzen. In mehreren Wahlkreisen streikten die Computer, so in Orange County und in Broward County.
Klar, dann geht Early Voting natürlich nicht.
Auch nicht, wenn, wie in Volusia County, die abgegebenen Wählerstimmen versehentlich gelöscht wurden oder wenn zu wenig Wahlbüros vorgesehen waren, wie in Jacksonville.
Haben die Probleme denn dieses Mal im Griff?
Ja, vielleicht. Sie wollten das ganze System reformieren oder sogar das Wählen per Brief oder Wahllokal ganz abschaffen.
Na, da bin ich aber gespannt.
Es gäbe noch vieles mehr zu berichten, aber das meiste ist nicht sehr wichtig.
Ich habe gehört, dass Trump niemals Einkommensteuer bezahlt hat, trotz seiner großen Einnahmen.
Ja, das stimmt. Aber anscheinend ist sowas unter der amerikanischen Gesetzgebung tatsächlich erlaubt. Da schütteln die Leute nur den Kopf. Geschadet hat das dem Trump aber nicht.
Und was war mit dem Schwächeanfall, den die Clinton hatte?
Das wird wohl auch das Wahlergebnis nicht verändern. Aber die Clinton gilt als nicht ehrlich, als eine Geheimniskrämerin, die nicht bereit ist, die Karten auf den Tisch zu legen.
Was hat das mit ihrem Schwächeanfall zu tun?
Ja, einfach. Die Bevölkerung weiß nichts über die Clinton. Nichts über ihre Gesundheit, selbst über die berühmten und verschwundenen E-Mails ist nichts Näheres bekannt.
Klar, das ergibt Misstrauen. Während der Trump alles in die Welt hinausposaunt, wissen sie fast nichts über die Clinton. Und da sollen sie diese Person wählen?
Siehst du, ich bin ja auch nicht für die Clinton, aber erst recht nicht für den Trump. So geht es vielen.
Das ist mir ganz aus der Seele gesprochen. Aber trotzdem ist Antons Präsidentenbericht hier zu Ende.
Sag mal, Friederike, hast du denn vollständig vergessen, dass du mich mal auf eine große Reise geschickt hast?
Große Reise? Ich dich geschickt?
Ja, genau das, geschickt. Und ich war sogar dort.
Wo bist du denn hingefahren?
Ich war in Dresden, im Museum.
So, in Dresden im Museum. Und da habe ich dich hingeschickt?
Na klar, in das Militärhistorische Museum der Bundeswehr, in die dortige Ausstellung.
Über Stalingrad. Da war doch der 70. Jahrestag von dieser Schlacht.
Ich bin da an einem Donnerstag hingefahren. Es ist von hier ganz einfach. Du fährst mit dem Regionalexpress bis Halle an der Saale. Von dort kannst du in nicht ganz 2 Stunden Dresden erreichen.
Klingt wie eine schnelle, interessante Fahrt.
Hast du eine Ahnung? Von Nordhausen nach Halle fährst du durch das Randgebiet des Harzes mit Bergen. Das ist interessant. Aber dann kommt zwischen Halle, Leipzig und Dresden sowas wie ein Flachland. Eine recht langweilige Strecke.
Und in Dresden? Hast du das Museum gleich gefunden?
Auf dem Ausstellungsprospekt steht zwar die Haltestelle, wo ich aussteigen sollte, sogar die Straßenbahnlinien. Da aber die Linie 8 in 2 verschiedenen Richtungen fährt, weißt du nicht, in welche Richtung du fahren sollst.
Da musst du halt fragen.
Ja, das war einfach, weil auf der Haltestelle 2 uniformierte Auskunftspersonen herumliefen und mir bereitwillig Auskunft gaben.
Also keine Probleme?
Doch, aber erst an der Ankunftshaltestelle Stauffenbergallee. Du steigst aus und schaust dich nach einem Schild um, das dir die Richtung zum Museum angibt. Aber du siehst nichts. Du fragst einen Passanten, aber der weiß nicht Bescheid. Erst der Dritte zeigte mir den Weg, der diagonal durch eine Parkanlage zu einem großen Gebäudekomplex führt, wo auch das Museum der Bundeswehr untergebracht ist.
Dann warst du wahrscheinlich schnell in der Ausstellung.
Ja, nachdem ich meinen Eintritt von 5 € bezahlt und meinen Anorak an der Garderobe abgegeben habe, ist wie ein ganz normales Museum.
Aber doch nicht von der Ausstellung her.
Nein, es handelt sich ja um die Schlacht um Stalingrad, die einem in Bild und Ton nahegebracht wird. Es wird nichts verschwiegen. Obwohl das Massaker von Babyn Jar schon 1941 war und nicht direkt mit Stalingrad etwas zu tun hatte, wird dieses Massaker auch erwähnt.
Was war denn da, ein Kriegsverbrechen?
Es war in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew, nachdem die 6. Armee und die Einsatzgruppe C der SS unter SS-Standortenführer Paul Blobel in Kiew einmarschiert waren, wurden Ende September 1941 innerhalb von 36 Stunden 33.771 Juden in der Schlucht von Babyn Jar durch Maschinengewehre und Maschinenpistolen erschossen.
Und wurden die Schuldigen nach dem Krieg bestraft?
Ja, dieses Massaker war einer der Anklagepunkte in den Nürnberger Prozessen. Die sowjetische Anklage legte schriftliche Dokumente über Exhumierungen vor. Paul Blobel wurde des Mordes an 60.000 Personen für schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und 1951 in Landsberg gehängt.
Der war von der SS. Und was geschah mit den Beteiligten der Wehrmacht?
Keiner der Wehrmachtsoffiziere, die sich an Vorbereitung, Durchführung oder Vertuschung des Massakers beteiligt hatten, musste sich vor Gericht verantworten.
Und wieso das?
Anscheinend sind Soldaten tabu und werden nicht für ihre Taten zur Rechenschaft herangezogen.
Wurde in der Ausstellung überwiegend von Offizieren berichtet oder auch von einfachen Soldaten?
Auch von einfachen Soldaten. Dort wurden eine Reihe von Feldpostbriefen ausgestellt, viele davon von einfachen Soldaten, sowohl von Deutschen als auch von Russischen. Obwohl nur ein Teil der russischen Briefe übersetzt war, konnte man doch bei beiden Seiten sehen, dass sie gesund in die Heimat zurückkehren wollten und dass viele den Sinn des Krieges überhaupt nicht verstehen konnten.
Auf beiden Seiten?
Ja, auf beiden Seiten. Wer soll denn auch den Sinn eines Krieges verstehen? Die Menschen könnten sich doch auch auf andere Weise einigen, ohne Krieg.
Ja, Anton, das könnten sie. Hast du noch mehr gesehen?
Ja, Friederike, in einer getrennten Halle werden die Großgeräte des Militärs ausgestellt. Also Artilleriegeschütze, Minenwerfer und sogar ein Panzer.
Sicher ein kleinerer Panzer. Ein großer passt doch gar nicht in ein normales Gebäude.
Es ist aber kein normales Gebäude. Sieht so aus, als ob sie da früher mal Panzer oder Ähnliches gebaut hätten. Aber dieser Panzer ist was Besonderes.
Aber Anton, wie kann ein normaler Panzer etwas Besonderes sein? Das geht doch gar nicht.
Doch, hier ist es so. Der Panzer wurde im September 1942 in Plauen in Vogtland gebaut und Ende Oktober 1942 nach Tobruk in Nordafrika transportiert. Aus unbekannten Gründen blieb der aber im Hafen von Tobruk stehen und wurde später von britischen Truppen übernommen.
Na, alles nichts Besonderes.
Doch, es handelt sich um den Panzer 410 und jemand hat ihm einen Namen gegeben, und zwar Friederike. Es ist groß auf dem Kanonenrohr aufgemalt. Ein Panzer, der nie im Einsatz war und der Friederike heißt, ist doch ein seltsamer Zufall.
Ist aber doch nur ein Zufall. Da habe ich keinen Zweifel.
Wieso? Hast du denn Zweifel an dem, was ich von der Ausstellung gesagt habe?
Das nicht, Anton. Aber an der Demokratie, da könnte man verzweifeln.
Friederike, was ist denn jetzt passiert? Ist die AfD stärkste Partei geworden?
Nein, es geht nicht um uns. Es geht um Kolumbien.
Kolumbien? Das ist doch der Norden von Südamerika. Ganz schön weit weg.
Aber dort wurde am 26. September unter dem Präsidenten Juan Manuel Santos ein wichtiges Friedensabkommen geschlossen.
Herrscht denn Krieg in Kolumbien?
In Kolumbien herrscht seit 52 Jahren Bürgerkrieg zwischen der linksgerichteten Guerilla, FARC-EP, paramilitärischen Gruppen, Drogenkartellen und der Regierung mit mehr als 200.000 Toten.
FARC-EP? Noch nie gehört. Was heißt das denn?
Das ist Spanisch und bedeutet Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Zu Deutsch, revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens.
Klingt nicht sehr friedlich.
Die Lebensverhältnisse in Kolumbien sind auch nicht sehr friedlich. Nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stiftung, keine Anhängerin revolutionärer Gewalt, herrscht in Kolumbien eine sehr große Ungleichheit. Das reichste Zehntel der Gesellschaft hat einen Einkommensanteil von 42%. Bezogen auf Lateinamerika ist Kolumbien das ungleichste Land.
Und aus Protest dagegen hat sich dann diese Guerilla-Bewegung gegründet?
Wie du schon richtig gesagt hast, ist diese Bewegung aber alles andere als gewaltfrei. Sie hat sich durch Drogenhandel, Entführung, Erpressung und Ähnlichem finanziert.
Also auch durch schwere Menschenrechtsverletzungen. Und trotzdem ist es zu einem Friedensabkommen gekommen?
Menschenrechtsverletzungen gab es auch auf Seiten staatlicher Behörden. Die Regierung und die FARC haben 4 Jahre über das Friedensabkommen in Havanna verhandelt. Sogar der Papst und Fidel Castro haben sie dabei unterstützt.
Und dieses Abkommen ist Ende September unterzeichnet worden, das hast du doch eben gesagt.
Ja, das ist richtig. Es war am 26. September in der kolumbischen Küstenstadt Cartagena, in Anwesenheit von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenminister John Kerry und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan.
Das ist ja eine hochrangige Besetzung.
Santos, der Präsident von Kolumbien, und der FARC-Chef Timoschenko haben das Abkommen mit einem Kugelschreiber unterzeichnet, der aus einem Maschinengewehrprojektil gefertigt war. Darauf stand: Unsere Vergangenheit war mit Kugeln geschrieben, die Bildung wird unsere Zukunft schreiben.
Das ist eine sehr schöne Zeremonie. Aber was ist der Inhalt dieses Friedensvertrages? Wenn die FARC die Waffen abgibt, was bekommt sie stattdessen?
Der Friedensvertrag mit 297 Seiten sieht eine Landreform, neue Ansätze im Kampf gegen den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer vor. Innerhalb von 6 Monaten sollen die FARC-Kämpfer und Kämpferinnen...
Es gab auch Frauen in der FARC?
Ja, so ist es. Also die FARC-Kämpfer und Kämpferinnen sollen innerhalb von 6 Monaten unter Aufsicht der UNO ihre Waffen niederlegen.
Und wie wird die FARC sich dann für ihre Ziele einsetzen?
Aus der FARC wird eine politische Partei. Und bei der nächsten Präsidentenwahl in 2018 würden ihr 10 sichere Sitze im Parlament garantiert. Jeweils 5 Sitze im Senat und 5 Sitze im Abgeordnetenhaus.
Und was ist mit den Menschenrechtsverletzungen? Fallen die einfach so unter den Tisch?
Selbst die FARC hat eingesehen, dass nicht alles richtig war, was sie getan hat. Sie hat 13 Kindersoldaten an das Rote Kreuz übergeben und Angehörige von ermordeten Politikern um Vergebung gebeten.
Das ist anzuerkennen, aber den Opfern wird das nicht genug sein.
Das stimmt. Deswegen können bei schweren Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Strafen zwischen 5 und 8 Jahren verhängt werden. Und diese Strafe soll nicht im Gefängnis, sondern durch eine Art gemeinnütziger Arbeit abgegolten werden. Dies geht allerdings nur, wenn die Täter geständig sind und ihre Opfer entschädigen. Andernfalls gibt es das normale Strafverfahren. Bei politischen Straftaten wird es eine Amnestie geben.
Das klingt doch alles sehr vernünftig. Warum bist du dann so verzweifelt?
Weil das kolumbianische Volk am Sonntag, dem 2. Oktober, in einem Referendum dieses Abkommen abgelehnt hat.
Das waren bestimmt die Angehörigen, deren Familienmitglieder von der FARC entführt oder sogar getötet worden sind. Die wollen die Täter hinter Gittern sehen. Rache statt Frieden.
An dem Referendum haben sich nur 37% der Wahlberechtigten beteiligt. Für das Nein zum Friedensabkommen gab es nur eine hauchdünne Mehrheit. Gut 50% stimmten für Nein und 49% und etwas für Ja.
Mehr in den Städten oder so?
Die Menschen aus den ländlichen Gebieten, die am meisten unter der Gewalt gelitten hatten, stimmten mit überwältigender Mehrheit für das Friedensabkommen.
Und wie geht es jetzt in Kolumbien weiter? Wird wieder gekämpft?
Ich hoffe nicht. Die Waffenruhe mit der FARC müsste Ende Oktober ausgelaufen sein. Santos hat aber jetzt Verhandlungen begonnen mit der FARC und seinem innenpolitischen Gegner, dem früheren Präsidenten Uribe, der die FARC-Rebellen am liebsten im Gefängnis sehe und ihnen keine Parlamentssitze zugestehen will.
Aber da fällt mir ein, dieser Juan Manuel Santos hat doch den Friedensnobelpreis bekommen. Hat der Franz gesagt?
Ja, das stimmt. Und in der Erklärung des Nobelkomitees heißt es, das Referendum war keine Abstimmung für oder gegen den Frieden. Die Nein-Fraktion hat nicht den Wunsch nach Frieden abgelehnt, sondern eine bestimmte Friedensvereinbarung.
Da können wir nur hoffen, dass Santos doch noch den Frieden in Kolumbien retten wird.
Und dass nicht von anderer Seite dazwischen gefunkt wird, zum Beispiel vom Militär.
Richtig, Frieda. Militär gehört abgeschafft.